Nicht nur News, sondern Hintergründe. Payment and Banking, der Podcast mit echten Insights aus der Branche. Echt, direkt, Fintech pur. Heute mit euren Hosts Nicole Nitsche und Miriam Wohlfahrt. Wir bei Payment and Banking stellen immer wieder fest, dass die Umsetzung von Omnichannel-Strategien herausfordernd ist. Insbesondere die vollständige Integration der Zahlungsabwicklung über sämtliche Vertriebskanäle. Ein großes Hindernis kann hierbei die Vielzahl unterschiedlicher Systeme sein, die eine ganzheitliche Betrachtung der Waren- und Zahlungsströme erschwert. Mit der Commerce-Plattform hat der Zahlungsdienstleister PayOne nun eine Lösung entwickelt, die es ermöglicht, alle technischen Komponenten zu verknüpfen. Reibungslose Abläufe garantiert. Ganz im Sinne von Seamless Commerce. Mehr dazu auf payone.com/omnichannel. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Payment and Banking Fintech Podcasts. Wir möchten heute über das Thema Gleichstellung sprechen, beziehungsweise Frauen in der Wirtschaft. Wer uns kennt und wer uns schon häufig hört, der weiß, dass es für uns eine Herzensangelegenheit ist und auch immer ein Thema, was wir schon lange sehr aktiv fördern, Frauen in der Wirtschaft sichtbar zu machen. Das seht ihr auf unseren Konferenzen, das lest ihr in unseren Artikeln. Dennoch gibt es gerade natürlich einige Tendenzen, wenn wir zum Beispiel diese Woche auf die aktuelle Inauguration des neuen US-Präsidenten gucken und seinem Wahlkampfprogramm oder natürlich jetzt auch die aktuellen politischen Umbrüche, die uns möglicherweise mit einer neuen Regierungsbildung in Deutschland erwarten, sind die Zeichen gerade, ich würde mal sagen oder vorsichtig gesagt, etwas rückschrittig, was das Thema Gleichstellung, Diversität angeht. Viele Programme wurden schlichtweg einfach aus dem Boden eingestampft und wir finden uns weiterhin total wichtig, deswegen mit Menschen zu sprechen, die eben einen Fokus auf dieses Thema haben und das Thema auch weiterhin fördern und hochhalten. Und deswegen haben wir uns heute einen ganz wunderbaren Gast eingeladen, und zwar Franz Reiner, der ist CEO der Mercedes-Benz Mobility AG, und mit ihm heute über das Thema Gleichstellung, Gleichberechtigung und Frauen eben in der Wirtschaft und Finanzbranche zu sprechen. Wenn ich von mir rede, dann bin ich nicht alleine heute als Host dabei, sondern ich habe mir meine wunderbare Kollegin Miriam heute eingeladen. Miriam, wir haben immer mal wieder Berührungspunkte auf Konferenzen oder in anderen Kontexten, aber podcastet haben wir, glaube ich, noch fast nie zusammen. Deswegen freue ich mich sehr, dass du heute dabei bist. Hallo Miriam.
Hallo Nicole, freut mich auch, dass wir das mal machen. Ich bin ja gar nicht oft im Podcast dabei, es machen ja mehr die Kollegen, ja. Aber irgendwie fand ich auch dieses Thema so interessant und ich glaube, das können wir auch noch besser besprechen jetzt mit jemandem von extern. Aber ich glaube, das Thema ist vielleicht für uns ein Thema, was unsere männlichen Kollegen vielleicht nicht ganz so gut machen können wie wir, weil wir eben andere Perspektiven darauf haben. Und ich glaube, da ist es umso schöner, wenn wir hier einen ganz tollen männlichen Gast hier haben. Und ja.
Ihr sitzt mir quasi jetzt virtuell gegenüber, habt aber, glaube ich, auch beide eine Historie miteinander. Ihr kennt euch, glaube ich, nicht erst seit heute. Deswegen, um unsere Zuhörerinnen doch einmal abzuhören, woher kennt ihr euch beide eigentlich?
Na, eigentlich ist es ganz...
Oder was verbindet euch miteinander?
Genau, eigentlich ist es ganz einfach. Sie ist meine Chefin.
Ja. Und euch gerne... Nein, also ich bin im Aufsichtsrat von Mercedes-Benz Mobility, jetzt auch schon seit 2 Jahren fast, ja.
Schon 2 Jahre, genau.
Und so haben wir uns kennengelernt und mir macht es sehr viel Spaß. Und ich bin damals dazu gekommen, wahrscheinlich, habe eine Headhunterin gefunden, die meinte, ja, du bist doch aus dem Payment und wir haben hier ein Unternehmen, die suchen da noch jemanden, der da eben Know-how hat, weil die haben auch was in ihr Portfolio, das heißt zum Beispiel Mercedes Pay und die haben auch noch andere Themen, die eben viel mit Payment und Banking zu tun haben. Deshalb ist Franz natürlich auch prädestiniert, hier Payment und Banking mal besser kennenzulernen. Ich habe ihm davon erzählt und wir haben uns letztes Mal, als wir uns gesehen haben, darüber unterhalten, wie schafft man es eigentlich auch für, besonders auch gerade für Frauen, ein attraktives Unternehmen zu werden oder dass man eben bei Franz hat auch 2 Töchter. Ich glaube 3. Da ist man immer noch mehr getriggert, irgendwie da zu schauen, was kann man da eigentlich tun und wie kriegen wir das hin, dass wir attraktivere Arbeitsplätze für Frauen auch gestalten.
Genau.
Nicht nur für Frauen, auch für, ich sage jetzt mal grundsätzlich, ein weltoffenes Unternehmen haben. Aber ich glaube, auch speziell in Deutschland ist es wichtig, mehr Frauen in Führungsberufe zu bekommen, in Führungs Riegen zu kriegen, damit wir einfach da mal besser ausgestattet sind.
Definitiv. Ja, die Mercedes-Benz-Mobility, vielleicht kann ich das ein bisschen einordnen. Die Mercedes-Benz-Mobility ist eingebettet im Mercedes-Benz-Konzern und wir machen Leasing und Finanzierung im Wesentlichen für unsere faszinierenden Fahrzeuge in der ganzen Welt, in 34 Märkten. Und wie Miriam schon gerade gesagt hat, wir machen auch das Thema Mercedes-Bay, was wir in unterschiedlichen Themen nutzen, zum einen außen im Auto, aber auch außerhalb im Auto. Wir machen Versicherungsgeschäft und das jüngste Kind, was wir dazu genommen haben, ist jetzt die ganze Charging-Infrastruktur, die Mercedes-Benz mit aufbaut, gemeinsam mit unserem Flottengeschäft.
Jetzt habt ihr schon ganz gute Einstiegshinweise für das Thema gegeben, aber ich würde gerne noch mal so ein paar Fragen in deine Richtung persönlich stellen, Franz, damit die Zuhörerinnen dich natürlich auch ein bisschen besser kennenlernen. Du First hast ja eben schon gesagt, ein globales Unternehmen, was sozusagen an der Schnittstelle von Mobilität, Finanzen, Digitalisierung arbeitet. Aber was treibt dich denn ganz persönlich an und was macht dir an deiner Arbeit am allermeisten Spaß?
Ja, das ist eine sehr gute Frage, Nicole, danke. Für mich, fangen wir direkt so an, wie bin ich überhaupt zum Unternehmen gekommen? Ich bin Wirtschaftsingenieur und in mir steckt so ein bisschen die DNA, immer das Neue zu entdecken zu wollen und Dinge voranzutreiben. Und dann hatte ich damals die Chance, bei Mercedes-Benz anzufangen. Und das fasziniert mich, weil das Unternehmen permanent in Bewegung ist, nach vorne denkt. Die Autoindustrie ist aktuell wieder in ihrer Transformation von Verbrenner zum elektrischen oder mehr Digitalisierung im Fahrzeug. Der Kunde hat sich verändert und meine große Leidenschaft, was mich wirklich jeden Tag zum Aufstehen motiviert, sind die Teams, die mit viel Leidenschaft mit mir gemeinsam das Unternehmen weiterentwickeln. Das sind im Prinzip die zwei Hauptmotivationsfaktoren.
Und du hast wahrscheinlich auch einen etwas längeren Weg zur Führungskraft hinter dir. Gab es denn auf diesem ganzen Weg prägende Momente oder gerne auch natürlich Vorbilder, ob männlich oder weiblich, die dich besonders inspiriert haben auf diesem Weg?
Und da gab es viele Momente. Da gab es auch Momente, an die ich mich nicht so gerne erinnere. Definitiv. Aber ja, da gab es Momente, ich kann mich da an Verschiedenes erinnern, die Finanzkrise als Beispiel, das war so ein Thema, wo die Finanzindustrie mit einem großen Fragezeichen belegt wurde, was da auch dann notwendig war, um das Thema wieder in Schwung zu bringen. Oder jetzt auch das Thema Corona-Pandemie. Da haben viele Kunden von uns viele Sorgen gehabt und mit diesen Sorgen dann gemeinsam mit unseren Kunden dann umzugehen und sie dann auch aber durch diese doch angespannte Zeit zu führen, das baut eine Verbindung auf zu den Kunden zwischen uns und dem Unternehmen. Und das sind so die Momente. Und es gibt viele Vorbilder in meiner Karriere, die sind zum Teil außerhalb vom Unternehmen, ja, wo man einfach mal neugierig guckt, wie ein Mensch das macht. Ja. Aber ich bin jemand, der versucht immer viel zu lernen. Deswegen bin ich auch froh, dass ich heute hier mit Miriam auf der Couch sitzt, ja, und dass wir da den Dialog da führen können über das für mich sehr, sehr wichtige Thema.
Dann lass uns doch mal ins Thema einsteigen. Wie ist denn die Mercedes-Benz Mobility aktuell in Bezug auf Geschlechterverteilung aufgestellt? Sowohl natürlich im Unternehmen allgemein als auch auf Führungsebene, was natürlich erstmal auch ein mitwichtiger Faktor ist und natürlich auch erstmal, wenn man so auf die Wirtschaft selbst guckt, immer auf die Führungsrollen geguckt wird, aber natürlich nach unten in die Ebenen ist es natürlich auch total wichtig, eben die Frauen zu haben. Kannst du uns da einen kleinen Einblick geben?
Ja, klar. Also das Gute ist, wenn man das jetzt mal einfach nur in Zahlen ausdrückt, wobei die Zahlen ist noch eine Reflexion für mich, sind wir 50-50, also ganz konkret 51% Männer und 49% Frauen. Im gesamten Unternehmen und auf der Führungsebene haben wir mittlerweile auch schon fast diesen Wert erreicht, was gut ist. Ja, für mich ist aber viel wichtiger, weniger die Zahl, sondern das ist das, wie wir als Unternehmen gesehen werden wollen. Und ich glaube, da gehören unsere Werte. Ich nenne sie immer die Core Values dazu, dass wir im Prinzip, egal wer wir sind, jedem die gleiche Chance geben. Und das gibt uns auch die Möglichkeit, dann wahrscheinlich solche Zahlen zu erreichen. Ja, und auch diese, ich sag mal, Umgebung zu schaffen, dass jeder sich mit seinen Kapazitäten und mit seiner Art und Weise, wie er oder sie ist, mit einbringen kann. Ja.
Das ist ein schönes Bildwort, da hake ich mal ganz kurz ein. Weil für diejenigen, die das noch nicht so wissen, bei Stadtumgebung schaffen im Unternehmen ist extrem wichtig. Payment and Banking ist ja auch ein Unternehmen, PAB Express GmbH. Und wenn ich mir Nicole angucke und die Karriere von Nicole ist, finde ich auch sensationell, wie sich das entwickelt hat in den letzten Jahren. Ne? Wir haben sie damals kennengelernt, einer unserer Mitgründergesellschafter. Der sagte, ja, meine Freundin, die ist jetzt, die zieht zu mir und die zieht von Hamburg nach Siegen und die braucht jetzt eigentlich einen Job.
Ja, genau so war's.
So war das, oder? Und dann fing es an so mit damals Teilzeit und irgendwie mit der Zeit immer mehr Verantwortung, immer andere Themen, immer weiter gewachsen. Und ich finde es immer erstaunlich, wenn man eben einem Menschen die Möglichkeit auch gibt, sich zu entfalten und auch die Rahmenbedingungen, was dann passieren kann. Und Nicole ist hier echt ein Top-Beispiel. Das ist sensationell.
Aber die Grundvoraussetzung ist aus meiner Sicht, dass man dann mutig ist. Ja.
Ja.
Dass man also, ich glaube, da muss man einfach als Gründer, als Leader in einer Organisation, muss man den Mut haben, Talenten, wenn man was sieht, dann auch die Chance zu geben. Ich glaube, das ist die große Herausforderung.
Das stimmt.
Aber man muss ja auf beiden Seiten muss der Mut ja vorhanden sein. Also nicht nur, dass die Gründer oder die Menschen, die sozusagen in Entscheiderpositionen sind, den Mut haben, Leute die Chance zu geben. Aber man sagt ja auch ganz oft Frauen nach, die dann eben diese Chance, die möglicherweise im Raum ist, ausschlagen, weil eben möglicherweise der Mut nicht vorhanden ist oder das Selbstvertrauen nicht, eben diese Rolle auszuführen. Also ich glaube, Mut ist da, glaube ich, ein Stichwort, der auf beiden Seiten extrem wichtig ist. Aber ich glaube, nach vorne raus die Chance zu geben, das zu machen, schon mal das Allerwichtigste. Also vielen Dank, Miriam, dass du das nochmal als Positivbeispiel rausstellst. Und natürlich super, dass ihr das im Unternehmen so lebt, auch vom Mindset her. Und wir haben es ja eben schon gesagt in der Einführung, dass ihr natürlich ein total beeindruckendes Spektrum abdeckt im Unternehmen, von Finanzdienstleistungen, Mobilitätslösungen, digitale Innovationen wie zum Beispiel Mercedes Pay. Gibt es denn, weil ihr ja sozusagen da auch an der Schnittstelle zwischen Tech und Innovation, Payment seid, Bereiche, wo Frauen denn besonders unterpräsentiert sind? Und hast du eine Idee, wenn dem denn so sei, warum das denn so ist?
Ja, Nicole, das ist, ich würde mal sagen, wir sind nicht unterrepräsentiert. Ich meine, man in der Autoindustrie sagt man ja oft, aber das hört man immer wieder, dass in den technischen Themen wenig Frauen unterwegs sind. Ich kann das halt bestätigen. Ich glaube, wir haben da sehr viel getan und das hat auch sehr viel Zeit gebraucht, muss man auch fair sein. Man kann das sowas nicht von einem Tag auf den anderen verändern. Man muss da ein klares, wie gesagt, Wertegerüst haben und das muss man als Kultur dann in das Unternehmen reinbringen, dass also dann die Männer auch bereit sind, den Frauen dann eine Verantwortung zu übergeben. Ich glaube, das ist das eine Thema. Was wir aber gerade haben als Herausforderung ist, Talente, junge Talente oder überhaupt Talente, sag mal, zu attraktivieren und wieder, ich sag mal, die Lust an dem Thema zu bringen. Also wir sehen, dass das Thema, man spricht immer von War for Talents. Ja, ich würde da sogar noch sagen War for Female Talents. Ja, ich glaube, das ist ein Thema, da müssen wir uns dann nochmal viel stärker selbst mal an die Nase packen und Ideen generieren, wie wir da eine Plattform anbieten können, wo auch gesehen wird, dass man dann in der Organisation wachsen kann, sich einbringen kann und dass die Organisation auch einen Rahmen gibt, wo Frauen, aber auch Männer Chancen haben. Für uns ist wichtig, und vielleicht kann ich das noch ergänzen, Miriam weiß das, Diversität in Summe. Wir sehen es nicht nur als Gender-Diversität. Bei uns arbeiten mittlerweile über 100 verschiedene Nationen im Unternehmen. Das ist auch extrem wichtig, weil im globalen Unternehmen, dann kannst du nicht nur als, ich sag mal, Schwabe denken, sondern dann musst du auch als Russe oder als Chinese oder als Inder oder als Amerikaner denken können. Da sind unterschiedliche Kulturkreise. Und aber auch andere Art von Diversität, also sexuelle Orientierung zum Beispiel, ist für uns ein Thema, weil es ja auch aktiv das Gefühl der Mitarbeiter gibt, dass sie willkommen sind und dass wir auch da nicht ausgrenzen.
Wie ist denn das? Ich würde mich jetzt nochmal interessieren, weil wir eben auch, weil du gerade sagtest, wie kriegt man da mehr junges Female Talent an Bord? Zeigt ihr auch viele eurer Frauen, dass ihr die so als Role Models, dass ihr die nach außen, dass die sichtbar werden? Ich meine, ihr macht schon relativ viel in Social Media, finde ich, ja, seit wir uns so kennenlernen. Aber am Anfang war das weniger, aber letztes Jahr habt ihr richtig viel in Social Media gemacht, was ich sehr positiv empfunden habe.
Ja, ich glaube, wir, nicht glaube, sondern wir tun sehr viel, nicht nur in Social Media, sondern auch in unterschiedlichen Plattformen, ob das Konferenzen sind, viele von unseren Frauen sind aktiv in der Women Business Networks, also die bringen sich da auch mit ein. Wir versuchen also alle, ich sag mal, Themen zu bespielen. Wichtig ist aber auch, man muss, glaube ich, da auch offen und ehrlich sein, manche wollen das auch nicht. Ja, manche wollen nicht zur Schau gestellt werden. Und ich glaube, das ist auch ein Thema, wo wir noch mit lernen müssen. Wie können wir das dann nicht nur respektieren, sondern auch dann Plattformen schaffen, für dass es trotzdem gesehen wird in der Welt sozusagen.
Also Ich glaube, das ist auch so ein bisschen, wenn ich mir angucke, bei RatePay, meine alte Firma, da waren wir extrem viele Frauen, glaube ich, für die Tech-Branche. In der Geschäftsführung irgendwann so, und an irgendeinen Zeiten komplett weiblich, aber lange Zeit immer 50-50. Aber was mir da so aufgefallen ist, weil ich habe dann auch immer gedacht, okay, ich muss irgendwie gucken, dass die Mädels, weiß ich gar nicht, darf ich gar nicht sagen jetzt, dass die jungen Frauen irgendwie auch alle mal versuchen, sich einen größeren Schuh anzuziehen und auch Netzwerken aktiv zu machen. Und dann habe ich damals, also angefangen haben wir dann erstmal so gesagt, okay, machen wir jetzt hier mal einen Frauenabend. Habe ich dann festgestellt, ist auch schwierig, weil dann fühlten sich Männer vielleicht leicht benachteiligt. Das wollte ich ja auch in keinem Fall. Also habe ich gesagt, wir machen jetzt Abende, wo wir Netzwerken lernen für alle. Und das war eigentlich auch ganz gut, weil so, dann habe ich einmal auch mal darüber gesprochen, was ist Netzwerken, wie wichtig ist das eigentlich, ja? Was redet man denn da eigentlich miteinander oder wie geht man wirklich dann auf Leute zu? Sowas haben wir dann auch einfach mal abends gesprochen. Und das war sehr, sehr erfolgreich, weil ich habe damals festgestellt, also, dass da viel so Unterschiede zwischen Männern und Frauen waren, dass Männer das so sehr viel bewusster machen, haben ihre männlichen Freunde, wo sie dann anrufen, hier kannst du mir mal einen Gefallen tun, kannst du mal da. Das war mit der Frau noch nicht so etabliert, hatte ich zumindest ein Gefühl. Und ich fand es immer ganz gut, da reinzugehen und wirklich zu sagen, komm, mach mal, jetzt nutz mal ein Netzwerk, baust dir auf und schau, dass du Leute vielleicht aus anderen Firmen, die Ähnliches machen, auch mal kennenlernst und wir treffen uns da. Also ich habe immer sehr froh am Treffen irgendwie initiiert. Hm?
Ja, ich glaube,
Also da gebe ich dir recht. Ich glaube, dass es so als Maßnahmenprogramm natürlich total förderlich ist, eben ein starkes Netzwerk zu haben, beflügelt und befördert einen natürlich in ganz vielen unterschiedlichen Bereichen. Letztendlich, da wir ja auch im Konferenzgeschäft tätig sind, sehe ich natürlich auf der einen Seite, dass wenn sozusagen eine begrenzte Kapazität an Tickets vorhanden sind, die sozusagen Mitarbeiter aus Unternehmen nutzen dürfen, dann wird in der Regel sehr häufig eben die männlichen Kollegen vorgeschickt. Und das finde ich natürlich sehr bedauerlich, dass es da nicht sozusagen auch da eine gewisse Art von Quotenregelung gibt, dass mindestens immer eine Frau mitgeschickt wird beispielsweise. Und da haben wir als Hebel zum Beispiel bei der letzten Konferenz gesagt, die Frauen bekommen bei uns einfach dann ein kostenloses Ticket, weil wir ganz gezielt darauf achten wollen, eben den sondern die Quote an Frauen auch im Plenum hochzuhalten, dass die eben von solchen Netzwerkveranstaltungen partizipieren können. Und das finde ich natürlich extrem wichtig.
Ja, stimmt.
Das ist eine gute Idee, ja.
Finde ich auch eine ganz gute Idee. Aber ich hatte auch gestern mit einer Frau, die sehr erfolgreiche Frau, darüber abgesprochen. Da hatten wir auch nochmal das Thema Netzwerken und sie meinte auch, dass das wirklich ein Problem ist. Und was aber häufig das Problem ist, dass Frauen ja oft in der Doppelfunktion sind, dass sie auch, wenn sie Kinder haben, dass es einfach abends immer schwierig ist, irgendwo hinzugehen. Ja, dass es einfach so nicht so einfach ist, an einer Abendveranstaltung teilzunehmen. Und da muss man sich vielleicht auch nochmal irgendwas überlegen. Irgendwie, ich habe da auch jetzt noch keinen richtigen Plan, aber dann wirklich ist häufiger. Vielleicht könnte man auch mal bei Babysitter-Services dann nachdenken, dass man sowas vielleicht noch mit anbietet, ja? Weil das ist durchaus sehr oft auch eine Schwierigkeit. Ja,
ja, ich glaube, da einfach das, was wir jetzt auch hier tun, miteinander reden, man muss zuhören. Ich glaube, das ist auch, Nicole, wenn die Wahrnehmung von dir so ist, dass da mehr Frauen oder weniger Frauen von den Unternehmen geschickt werden. Ich glaube, da mal auch ein aktives Feedback geben ist auch wichtig, weil ich würde jetzt mal einfach unterstellen, das ist jetzt nicht per Design, dass man sagt, also hier dürfen jetzt noch Männer gehen. Also ich hoffe, dass das so ist. Aber einfach mal das aktive Feedback geben und dass man dann auch, gerade wie du sagst, Möglichkeiten findet. Also ob das jetzt ein Babysitter-Service ist. Ja, bei uns ist es so, dass mittlerweile auch viele Männer in Elternzeit gehen. Also da sehe ich auch eine deutliche Veränderung bei uns in der Organisation. Also dass auch dann den Müttern ein größerer Rahmen gegeben wird. Das ist auch ein Thema. Wir beschäftigen uns als Organisation mit dem Thema, ich bin jetzt über 30 Jahre in dem Thema, in der Organisation mit dabei, schon seit der Zeit mit dem Thema Diversity. Früher hieß es nicht Diversity, sondern Mann und Frau. Und das ist ein Prozess. Also ich glaube, dass du sowas auch nicht per Dekret jetzt beschließen kannst und sagen, ab morgen ist es so, sondern du musst eine Kultur schaffen, du musst einen Rahmen schaffen, du musst auf die Themen eingehen, ja, also du darfst nicht ignorant sein und dann kannst du auch Dinge schaffen. Das ist immer mein Lieblingsbeispiel. Wir haben einen Mutter-Kind-Raum eingerichtet bei uns im Unternehmen. Sag ich mal, wenn das Ding zweimal genutzt wurde, ist es viel. Aber das ist nicht, weil das niemand wollte, dass es genutzt wird, sondern weil die Mütter zu wenig dann reingekommen sind. Das hat sich dann verändert. Und dann muss man auch eine gewisse Ausdauer haben, dass er sagen wird, baut es nicht gleich wieder ab, wenn es im ersten Jahr nicht funktioniert oder im zweiten Jahr. Und mittlerweile ist das Thema schon ein bisschen wieder stärker am Kommen. Ah, Corona und mit Homeoffice, da hat es dann wieder ganz andere Rahmenbedingungen gegeben. Aber
Diversität ist ja auch gleichzeitig für mich immer so ein bisschen verknüpft mit dem Thema Familienfreundlichkeit. Wie würdest du euer Unternehmen als familienfreundlich bezeichnen?
Ich würde sagen, ja. Also das ist ja meine nicht nur subjektive Perspektive, sondern ich glaube, wir haben, wie ich schon gerade gesagt habe, die Möglichkeiten für jeden in die Elternzeit zu gehen. Wir haben gewisse Rahmenbedingungen geschaffen, gemeinsam auch mit unserem Sozialpartner, also Betriebsräte, dass wir da sogar Vereinbarungen getroffen haben. Und ich glaube, bin ich schon der Meinung, dass wir das macht. Am Ende des Tages müssen wir aber auch immer wieder, und es ist die größte Herausforderung, nicht nur Rahmenbedingungen und Spielregeln definieren, sondern wir müssen die Führungskräfte befähigen, dass sie auch die Instrumente dann auch nutzen. Ja, weil oft ist es, ich will nicht sagen Bottleneck, aber sagen wir mal, der Engpass ist dann tatsächlich die Führungskraft, die dann einer Person nicht den kompletten Rahmen anbietet. Und da muss man halt auch in permanenten Dialog mit den Führungskräften sein, ob Mann oder Frau. Also da mache ich keine Unterscheide.
Das glaube ich auch. Also ich glaube auch durchaus, wenn du so ein Unternehmen, also kann man nur von Beispielen erzählen, wo ich immer damals gedacht habe, oh okay, bei Redney hatten wir auch so eine Situation, wo wir ein Team hatten, was recht durchmischt war, weil im Team waren damals zwei alleinerziehende Mütter. Und die hatten eben ganz andere Arbeitszeitmodelle. Also wir haben das immer sehr flexibel gestaltet. Die konnten auch echt früher gehen und haben dann auch versucht, Meetings irgendwie früher zu gestalten, damit die eben um 4 zum Beispiel nach Hause gehen konnten. Und dann gab es aber dann auch so Stimmen, so nach dem Motto von Männern, von Kollegen. Also ist ja super, ich will jetzt auch ein Kind haben. Hahaha, dann gehe ich auch immer um 4 nach Hause. Ja, boah, da muss ich aber jetzt mal reinwählen, ja. Und hab dann nicht mal so, jetzt hör mir mal zu. Ja? Also das ist aber echt was, wo man auch aktiv in den Dialog gehen muss, wo ich dann mal versucht habe, mit denen zu sprechen, ihm mal die Lage ja zu spielen. Sag ich, wenn du in dieser Situation wärst, versuch dich mal da hineinzuversetzen. Deine Kollegen machen dir dann noch ein schlechtes Gewissen. Das ist wirklich Schlimmes. Und es ist, glaube ich, halt so dieses, dass so diese Sicherheit geschafft werden muss, dass es in Ordnung ist, dass man eben vielleicht anders arbeitet als die andere Person, weil man eben gerade ein kleines Kind hat, ja. Und ich glaube, da muss man mehr auch in den Teams, und da bist du aber auch bei der Führungskraft, da kannst du schöne Regeln kommen, alles geht, aber wenn die Leute da nicht mitmachen und den anderen dann ein schlechtes Gewissen machen, dann ist es echt blöd, ja?
Ja.
Also ich hatte wirklich den tollsten Chef damals, als meine Tochter ist ja schon 20. Ja? Ich bin jetzt aus dem Allen raus und es ist alles easy, die studiert, die lebt alleine schon und so. Aber mein Chef hat damals, und deshalb muss ich das auch immer wieder erzählen bei solchen Gesprächen, der war Holländer, ist Holländer, also das, bevor ich schwanger war, hat der mich damals gefragt, Miriam, willst du nicht eigentlich auch mal ein Kind kriegen? Ich so, okay, ich meine, in Deutschland,
gerade hier zu stehen, ist schon,
ist so krass, strafbar.
Sehr übergriffig.
Na, das weiß ich jetzt auch nicht, aber ich bin halt auch irgendwie weiter mit der, ja, aber nachher bist du zu alt und so. Und dann wird es schwierig. Und dann hab ich ja auch gesagt, ja, aber ich will auch meinen Job machen. Dann meinte er, ja, ich unterstütze dich. Egal, was ist, ja. Und das fand ich schon, der ist da sehr offen mit umgegangen. Und zwar er hatte gar keine Berührungsangst bei diesem Thema. Das haben wir. Wir sind in Deutschland ja schon auch verkrampft mit dem Thema, ja. Das ist so eine Verkrampfung da, dass da kein natürlicher Umgang ist. Und es war da wirklich so, dass der mir immer den Rücken frei gehalten hat, ja. Und ich hatte auch 100% Vertrauen zu ihm, dass er das immer tun wird. Und ich glaube, das ist sowas, so eine Haltung, die da ist. Aber so bist du ja auch. Ich meine, ich kenne den Franz ja schon ein bisschen besser, der setzt sich da auch immer total ein. Aber ich glaube, wie stellst du denn dann, wie versuchst du denn irgendwie das hinzukriegen, dass die Leute diese Haltung entwickeln?
Ja, also das ist, ich würde es mal ein Beispiel machen. Ich habe ja vorhin vom Women's Business Network gesprochen. Da bin ich Sponsor davon und ich werde dann auch regelmäßig zu Gesprächsthemen eingeladen. Und es gibt Themen, zumindest geht es mir so, ich spreche es nur von mir, wenn ein Mann dann in so einer Frauenrunde über typische Frauenthemen sprechen soll, ja, dann fühlt man sich so ein bisschen am Anfang eingeschnürt. Ja. Und dann haben die Damen wirklich einen super Job gemacht und haben mir das Gefühl gegeben, dass es total okay ist, wenn ich auch meine Meinung damit einbringen kann, auch als Mann. Ja? Warum erzähle ich die Geschichte? Weil ich glaube, das ist das, was wir, das sind für mich so die Icebreaker-Moments, wo wir dann als Führungskraft und speziell dann die männlichen Führungskräfte einfach mal auch die Bereitschaft haben, an Dinge sich heranzutasten, wo sie selber vielleicht keinen Bezug dazu haben, aber gleichzeitig auch zuzuhören, ja, wie das bei der Gegenseite da ankommt. Wenn ich in einer Verhandlung bin und ich diskutiere über eine M&A-Transaktion, dann überlege ich mir ja immer, Carmen, wie denkt jetzt der andere, dass ich vielleicht irgendwie, dass wir da zueinander kommen und vielleicht einen Kompromiss schließen oder dass ich meine Meinung stärker durchgehen kann, aber auch seine Meinung oder jede Meinung besser verstehen kann. Da ist es natürlich, auch wenn man über solche Themen dann redet, dann fühlt man sich dann am Anfang so ein bisschen eingeschmiert. Und ich muss auch dazu sagen, mit 3 Töchtern, ja, da habe ich eine natürliche Vaterrolle, ja. Und da muss ich dazu sagen, meine älteste Tochter, die arbeitet im Nachhaltigkeitsbereich, da geht es um das Thema Menschenrechte auch. Alle meine Töchter sind sehr interessiert an dem, wie die Welt sich aktuell entwickelt. Die haben die Chance gehabt, in unterschiedlichsten Kulturkreisen groß zu werden. Ja, und das gibt es manchmal auch dann sehr hitzige Diskussionen bei uns am Esstisch, wo meine Kinder und eine bestimmte Rolle sehen, ja, die ich vielleicht so noch nicht erkannt habe. Und dann kann man sich da auch mal meinen aufreiben. Am Schluss, und das ist zumindest für mich immer das Thema, man muss, egal ob es im beruflichen Kontext ist oder im privaten Kontext sein, man muss reflektieren und man muss sagen, wie kann ich was, einen Raum schaffen, wo jeder oder jede sich so entwickeln kann, dass er den besten Beitrag leisten kann. Also das hört sich, ich weiß, das hört sich ein bisschen marketingtechnisch an, aber das ist eine Haltung, die muss man sich wirklich erlernen. Das kommt nicht per Geburt. Also da bin ich zutiefst davon überzeugt.
Ja, und ich glaube auch, dass man manchmal mit diesen Tabus, also das ist dieses, dass ich eben sagte, in Deutschland spricht man nicht darüber, weil man darf das irgendwie nicht. Aber eigentlich ist das doch schlimm. Weil da fängt es doch schon an. Aber vielleicht auch wirklich, wenn man irgendwie eine Atmosphäre hat, wo man auch über sowas sprechen darf, ja? Über Familienplanen oder, weil sonst kommt es ja auch manchmal überraschend. Also wenn man nie darüber spricht, dann ist einmal plötzlich jemand schwanger und dann ist es noch. Aber wenn man damit sehr offen umgeht, finde ich das ganz anders. Und ich weiß auch noch, ich hatte auch mal eine Mitarbeiterin bei Ratepeer, die haben mich eingestellt, das Baby war also erst ein paar Monate alt, die war alleinerziehend. Und ich fand es so gut, dass die sich beworben hat. Ich wusste ja, was ich war. Ja? Und sie hat mir auch gesagt, ich habe sie gefragt, wie wir es halt auch, ist jetzt wichtig zu wissen, wie macht sie das mit der Betreuung? Ja, wie ist das gelöst? Irgendwie stellt sie sicher, dass sie trotzdem ihre Arbeit machen kann. Und wir haben ganz offen darüber gesprochen. Und das war auch kein Tabu. Und ich fand nicht, aber das sind so Themen, da will man oft nicht ran. Und ich habe oft auch das Gefühl, dass so in vielen Bereichen ist es dann so, dass man dann auch Sorge hat, Frauen in diesem Alter, wo vielleicht jetzt Kinder kommen, so zwischen 30 und 40, stellt man häufig, habe ich schon gehört, nicht so gerne Frauen ein, weil es könnte ja sein, Bürgi ist ja schwanger oder sowas. Ja? Und das ist, glaube ich, auch eine große Bremse für Karriere. Und dieses damit offen umzugehen und vielleicht auch mehr darüber zu sprechen, wie sieht es denn in der Zukunft aus? Wie ist man als Chef oder Chefin dem gegenüber aufgestellt? Denn wenn da Kinder sind, was heißt Familienfreundlichkeit im Unternehmen? Wenn man das offen spielt, ja, vielleicht auch proaktiv, dann ist es ja vielleicht alles viel entspannter. Ja.
Extraordinary Tales, wo Zahlungsverkehr zur Familienangelegenheit wird und Payment-Legenden geboren werden. Bereit für ein Märchen, das selbst die Gebrüder Grimm von Neid erblassen lässt? Dann kommt zur PAX 25 am 12. und 13. März im Tippi am Kanzleramt. Hier werden Payment-Legenden vor euren Augen geschrieben. Was euch erwartet? Familiäres Flair. Wie ein Klassentreffen. Nur, dass alle über Zahlungsverkehr schwärmen. Kontroverse Diskussionen. Endlich Leute, die nicht einschlafen, wenn ihr von Transaktionen schwärmt. Vielfalt. Von der guten alten Girocard bis zum Bezahlen per Augenzwinkern. Edutainment Deluxe. Lernen war noch nie so unterhaltsam. Networking on fire. Kontakte knüpfen, schneller als der Kartenleser piepsen kann. Unterhaltungsgarantie. Wer gähnt, spendiert Getränke. Und als Sahnehäubchen unsere legendäre Afterparty mit echten Payment-Pionierinnen. Seid dabei, wenn wir die Extraordinary Tales zum Leben erwecken. PAX 25 wird epischer als die Einführung des Euros. Payment Edutainment. Next Level. Ihr seid die Heldinnen dieser Geschichte. PS. Wer nach der PEX nicht mindestens 3 Payment-Märchen kennt, bekommt sein Eintrittsgeld zurück. In Märchengold versteht sich. Ich glaube, das sind auch so, man redet ja ganz oft von diesen unconscious bias, diesen unbewussten Vorurteilen, die man hat. Und ich glaube, da spielen solche Faktoren eben rein, wie auch Miriam gesagt hat. Das sind negative Glaubenssätze, das sind aber auch Tabuthemen. Das sind halt solche Sachen wie, man stellt weniger Frauen zwischen einer bestimmten Altersgruppe rein. Wie gehst du denn persönlich mit solchen Glaubenssätzen um? Natürlich persönlich, auch als möglicherweise Vater in dieser Rolle, aber auch natürlich in deiner Position als CEO eines globalen Unternehmens.
Ja, also du hast gerade gesagt, das Thema Unconscious Bias ist ein Riesenthema. Wir machen bei uns im Unternehmen, das hat in Amerika begonnen, dass wir da wirklich Dialogmöglichkeiten angeben, wo wir aber auch Trainings anbieten, speziell dann zum Beispiel für Männer, wenn es um das Thema Gender Diversity geht, dass wir da wirklich mit diesem Thema auch aktiv arbeiten, wie du sagst, diese Tabuthemen einfach mal dann auch versuchen zu adressieren, dass man auch den Mut hat. Ja, ich glaube, da muss man auch sagen, weil jeder hat eine gewisse Sozialisierung mit sich. Ja, also ich kann mich erinnern, ja, mein Großvater hat immer zu mir gesagt, fragt es eine Frau nie. Ja, also diese Sprüche gab's. Ja, und über das Thema muss man dann einfach dann im Dialog sich austauschen und dann muss man dann auch Plattformen anbieten, wo dann gerade dieser Dialog in einem geschützten Raum zuerst mal vielleicht stattfinden kann. Ja. Das sind Themen, die wir im Unternehmen aktiv anbieten. Ja, ich glaube aber auch, wenn man über das Thema Mutterwerden nachdenkt, ja, ist es so, als ich früher, als ich in die Firma eingestiegen bin, war es dann schon so, wo man gesagt hat, boah, ja, kommt die wieder, wie ist es, muss ich den Arbeitsplatz zur Verfügung stellen, also freihalten.
Ja.
Es hört sich immer so blöd an. Ich ermutige immer, wenn dann die Damen zu mir kommen und sagen, sie sind schwanger, da sage ich, macht euch bitte jetzt schon Gedanken, wie ihr wieder zurückkommen wollt, weil dann können wir uns auch als Unternehmen darauf vorbereiten. Ja, und ob das dann in einem Jahr ist oder in 2 Jahren, da geht's mir gar nicht um ein festes Datum, sondern einfach nur mal die Bereitschaft zu signalisieren. Und dann kann sich das Unternehmen auch im Prinzip auf das einstellen, ob das in der Personalplanung ist. Und wir diskutieren das auch regelmäßig, wie viele Mütter kommen jetzt wieder zurück, wie können wir sie mit einbringen, wie können wir sie aber auch während Mutterschutz oder während der Elternzeit, wie können wir sie auch aktiv noch am Unternehmen anbinden, also im Sinne von Informationsfluss zur Verfügung, dass auch da vielleicht die Neugierde ist. Und nochmal, das Gleiche gilt jetzt auch für Männer. Die haben extrem viele Männer, die mittlerweile dann in Mutterschutz gehen. In den Mutterschutz und in Elternzeit. Und wo die Mütter dann wieder zurückkommen zum Arbeiten. Ja.
Also ich bin auch froh, dass man da einen Wandel sieht in der Gesellschaft. Aber auch da ist es wirklich, da ist es auch das Thema mit den Tabus. Also man muss lernen, die zu brechen. Ja, weil dann kann man das ganz anders miteinander besprechen.
Aber da könnt ihr als Frauen uns auch helfen, also uns Männer.
Ja, ja, stimmt auch. Ja.
Weil, ich sag mal, da kann man auch das Eis vielleicht andersrum brechen, zu sagen, willst du mich jetzt fragen, ob ich irgendwann mal Mutter werde? Ja, zum Beispiel. Ja.
Es stimmt, es sollte eigentlich so jede Frau sich damit Gedanken machen, auch mal mitnehmen. Aber dadurch, dass man in Deutschland darüber nie spricht, ist das so ein Ding geworden. Ja. Und deshalb nehme ich das immer gerne als Beispiel damals, weil ich fand das überhaupt nicht schlimm. Also ich fand das im Gegenteil, ich war nur sehr überrascht erstmal, weil ich das nicht kannte. Aber so diese Tatsache, dass er mir gesagt hat, okay, er hilft mir dann oder es gibt für mich eine Möglichkeit, weiterhin im Job zu bleiben. Und da bin ich nachher tatsächlich dann schwanger geworden und hatte ich überlegt, wie mache ich denn das? Und meinte, ja, du kommst sofort wieder zurück. Und ich so, okay, habe ich dann auch gemacht. Ja, das ist ja auch eine Ausnahme. Gut, muss ja auch nicht jeder so machen, jede. Aber ich bin das so, dieses, ja, darüber aktiv in den Dialog zu gehen, das ist echt was Tolles. Und
ja, und ich glaube noch nicht mal, dass es unbedingt ein Tabuthema ist, worüber nicht gesprochen wird, aber es wird zumindest im Arbeitgeberkontext oder Arbeitsverhältniskontext wenig gesprochen. Man sagt ja auch, dass zum Beispiel solche Fragen nicht in so ein Einstellungsbewerbungsprozessgespräch gehören, was natürlich auch erstmal richtig ist. Aber auch das belegen ja immer wieder Studien, wenn ein Unternehmen sich eben besonders familienfreundlich präsentiert und zeigt, entsprechende Maßnahmen anbietet oder auch immer sehr proaktiv, ein Beispiel von vorangegangenen Kolleginnen, die Elternzeit genommen haben, zu sagen, ihr könnt ohne weiteres wieder in den Job auf eure Position zurück, dann ist das natürlich schon mal irgendwie ganz, ganz viel wert und auch nicht selbstverständlich, glaube ich. Es gibt ja immer wieder auch sehr viele Negativbeispiele, die das wiederum belegen, dass es nicht immer unbedingt möglich ist. Aber wenn wir jetzt auch nochmal auf das Thema Diversität im großen Big Picture oder Kontext zurückkommen. Ich habe ja auch eben schon gesagt, das Thema wurde jetzt auch in den letzten Monaten heiß diskutiert, nicht nur sozusagen auch als proaktives Wahlkampfthema mitbenutzt, dass da auch bestimmte Initiativen, Programme eingestampft werden, dass da viel Unsicherheit bei dem Thema gerade herrscht. Trotz allem ist ja sehr belegt, dass diverse Unternehmen auch wesentlich erfolgreicher sind. Wie ist es denn bei euch oder beziehungsweise wie schätzt du, Franz, so einen Erfolg des Unternehmens wie eine Mercedes-Benz Mobility ein, anhand von Diversität gemessen? Hat das einen potenziellen Impact auf euren Erfolg? Und vielleicht aber auch gerne anschließend die Frage, wie schätzt du das generell ein, wenn man auf die Wirtschaft guckt?
Also das Thema ist belegt, dass je vielfältiger ein Unternehmen ist von der Belegschaft her, desto erfolgreicher ist es. Also da bin ich zutiefst davon überzeugt, weil wir sind nichts anderes wie eine Reflexionsebene im Kleinen, was um uns herum passiert. Ich habe von den 109 Nationen, die bei uns arbeiten, gesprochen. Es ist immer schwierig, als Deutscher dann vielleicht für Indien was zu entwickeln. Lass es lieber mal einen Inder für Indien entwickeln. Also das ist so, ich sag mal, die Mechanik dahinter. Aber ich habe vorhin auch gesagt, und da muss man auch ehrlich als Unternehmen zu sich sein, und ich betone es immer wieder, Kultur prägen dauert Zeit. Das kannst du nicht über Nacht machen. Und ich kann mich erinnern, und du hast vorhin über Vorbilder gefragt, da gibt es Vorbilder bei mir, die haben 2004, da saßen wir in Amerika in einem großen Saal, als alle Führungskräfte global saßen wir zusammen, und dann hat zu dem Zeitpunkt der Vorsitzende der Geschäftsführung oder des Vorstandes gesagt, wir starten jetzt ein Kulturprogramm, wo Diversity ein Kernpunkt ist. Ja. Und ich weiß noch, wie ich mich da selbst in dem Raum gefühlt habe, zu sagen, boah, was macht man jetzt? Wie soll das jetzt funktionieren? Ich meine, das war dann auch ein bisschen skurril, deswegen habe ich mir vielleicht auch ein bisschen komisch gefühlt. Wir sind dann alle aufgestanden und haben uns dann die angegriffen. Ja, also es war dann so ein Geist mit Chaosen, Kollegen und Kolleginnen. Damals waren es noch weniger Kolleginnen. Und ich sage das nicht, um das mit sich rüberzubringen, sondern da hat was begonnen. Und wir haben auch begonnen, das Thema dann zu messen. Wir haben Kulturbefragungen gemacht. Wir haben das Thema Integrität und Diversity in den Vordergrund gestellt und haben auch als Führungskräfte uns dann gegenseitig accountable gehalten, das zu tun. Und das waren am Anfang kleine Schritte, ja. Und da haben sich auch manche, ehrlich gesagt, auch schwer getan. Ja, das muss man dann auch respektieren in so einem Prozess. Ja, und dann hat es aber irgendwann mal ist dieser Knoten, man hat auch richtig so gespürt, das hat so 4-5 Jahre gedauert, ist dann geplatzt und dann ist da was entstanden. Und auf einmal hat man über zum Beispiel Homosexualität dann gesprochen. Ja, das ist ja auch so ein Tabuthema. Auf einmal war das ein Thema, wo man gesagt hat, okay, darüber kann ich sprechen. Und auf einmal hast du dann mit Kollegen darüber gesprochen und dann hat jemand sich dann auch mal geoutet und hat gesagt, ja, ich finde es toll. Und das hat dann zum anderen sich ergeben. Aber du musst in einem Unternehmen immer an dem Thema bleiben. Wenn du einmal den Fokus verlierst, dann ist es schwierig, die Geschwindigkeit aufzuholen. Und Miriam kennt es, immer wenn ich eine Präsentation mache, am Schluss kommt, und das ist manchmal ein bisschen schon für Leute, die mich kennen, stressig, weil da kommen immer unsere Core-Value-Slides, ja, um das zu betonen und zu sagen, das ist uns wichtig. Ja, und das ist auch für uns dann als Organisation wichtig, wie wir uns dann als in die Gesellschaft mit einbringen.
Ich habe gelesen, ihr habt ich finde den Namen auch so toll, so ein ganz tolles Mentoring-Programm. Bertha's Daughter heißt das. Ich glaube, angelehnt an die Gründerin Bertha Benz. Magst du da vielleicht noch ein, zwei? Also ist es das, was du jetzt auch eben gemeint hast mit den entsprechenden Maßnahmen oder willst du da vielleicht noch mal ein, zwei Sätze drüber verlieren?
Das ist eine der Maßnahmen und da werden dann Führungskräfte gebeten, talentierte Damen, ich sag mal, ins Mentoring zu nehmen und ihnen dann zu helfen, gerade über solche Themen drüber zu sprechen. Also sei mutig. Bring dich mit ein, zeig, was du kannst, stell auch mal eine Forderung, ja, Ich glaube, das ist das, wo ja manchmal auch die Männer so ein bisschen, da kommen jetzt die Männer und jetzt bin ich da und jetzt will ich den Job haben. Ja, das ist so ein bisschen immer diese Bilder, die man da im Kopf hat. Ja, und den Frauen einfach die Chance zu geben, dass sie auch wie sie sind, aber sich auch einbringen können in die Organisation. Und es geht dann wirklich über Konfliktthemen, wo dann diskutiert. Ich habe selber drei Damen gerade in der Betreuung. Ja, und da kann es dann mal sein, dass es irgendwelche Stressmomente gibt. Da kann ich hier mit meinem Erfahrungsschatz sagen, wie ich möglicherweise die Situation bewerten würde. Aber sie muss es dann lösen. Also ich kann ja nicht sagen, wie sie es machen soll. Ja. Oder es gibt dann andere Themen, wo es einfach nur mal einen Rat braucht. Also das sind dann diese Gespräche, die wir machen. Und das ist eins davon. Mhm. Wie gesagt, wir haben Kindergarten, also wir bieten unseren Familien Kindergartenplätze an. Wir haben Teilzeitmodelle, wir haben Tandemmodelle, wo wir auch Führungskräfte an einer Position in Tandem springen, dass sie sich die Zeit aufteilen können, dass sie darauf flexibel sind. Also es gibt eine Vielfalt, es ist echt ein Blumenstrauß. Und ich glaube, ich würde mal sagen, es gibt wenige Dinge, die wir noch nicht ausprobiert haben. Manche haben wir wieder auch eingestellt, weil da auch nicht zu unserer Unternehmenskultur passt und die Damen oder die Herren es dann noch nicht eingefordert haben. Aber es gibt wirklich nichts, was dann schon mal als Idee auf dem Tisch lag.
Jetzt war natürlich so ein bisschen die Ausgangsfrage, die wir uns gestellt haben oder auch natürlich initial für diesen Podcast, uns die Frage zu stellen, wie schaffen wir es, nicht nur mehr Frauen für die Tech-Branche zu begeistern? Ich gerade Mercedes Mobility AG ist natürlich ein Tech-Unternehmen, was sich auch natürlich mit vielen Zukunftsthemen beschäftigt, Elektrifizierung etc. Und wenn man jetzt zum Beispiel, wie gesagt, gerade auf die letzten Tage guckt, könnte man kurz meinen, die Tech-Branche besteht nur aus männlich dominierten Führungskräften, was natürlich definitiv nicht der Fall ist. Aber ja, wie ist denn sozusagen euer Ansatz da nochmal? Wie bekommen wir einfach diese Frauen und wie begeistern wir Frauen für Tech-Berufe? Ich weiß, dass Miriam auch ganz aktiv zum Beispiel bei der Hacker School involviert ist und das natürlich mit auch als Herzensthema begleitet. Wollt ihr da einfach noch mal ein paar Takte sagen?
Ja, also ich glaube, das denkt schon viel früher an wie vor der Unternehmenstüre. Ich glaube, im Bildungssystem muss man da die Beine legen. Da tun wir schon sehr viel, glaube ich. Da geht es in die Richtung, aber auch das braucht Zeit. Ja, man muss, meine Töchter sind zum Teil in Amerika aufgewachsen oder nicht zum Teil, sondern sie sind in Amerika aufgewachsen und da waren in den Schulen, sie waren in einer Mädchenschule, aber da kamen dann Ingenieure und haben denen gezeigt, wie toll Ingenieurwissenschaften sind und denen, mit denen auch Versuche gemacht, solche Themen. Also das sind, glaube ich, Grundvoraussetzungen, die wir schaffen müssen. Und dann müssen wir als Unternehmen, wie gesagt, auch dann in der Selektion der Mitarbeiterinnen einen Fokus drauf legen. Auch da müssen wir uns dann an der einen oder anderen Stelle... Ich bin kein Freund, sage ich ganz ehrlich, von Quote. Ja, aber wir brauchen manchmal das als Katalysator, nenne ich das immer, um gewisse Dinge dann auch in Bewegung zu bringen. Und das sind so einzelne Bausteine von vielen, die ich jetzt hier aufzeigen könnte.
Also ich glaube auch, mir geht es ähnlich mit der Quote. Also ich fand das früher ganz schlimm. Heute denke ich manchmal, es ist schon wichtig, dass es in gewisser Weise eine Quote im Kopf gibt. Weil wenn man, es geht immer, der Fisch stinkt immer vom Kopf. Ja? Und wenn da überhaupt in Führungskreisen keine Frau sitzt, sondern nur eine, es ist auch störend, ja. Also ist man eine unter 10 Männern, ist auch nicht so angenehm. Also es ist dann irgendwie schon gut so von der Kultur her, dass da irgendwie eine Ausgewogenheit ist. Weil ich glaube einfach, die Diskussionen sind anders, ja. Ich sehe das immer, ich arbeite ja auch in sehr männlich dominierten Umfeldern. Wir sind manchmal echt hart am Diskutieren und, na, ich will es nicht streiten sagen. Wir reden oft in der Sache, weil ich glaube, die Empfindung ist manchmal eine andere. Und dann merkt man eben, dass es auch so gut ist, dass man sich da austauscht, ja, und dass man sich irgendwo in der Mitte trifft und dann eine Lösung findet.
Und ich glaube auch, dass das muss man auch dazu sagen, dass wenn du diese Glass Ceilings durchbrichst, das zieht dann auch. Also wir haben bei Mercedes-Benz, du kennst sie, unsere CIO ist eine Dame. Bei uns im Unternehmen, bei der Mercedes-Benz Mobility, war bis vor kurzem, haben wir auch die Kollegin, die unsere IT geleitet hat. Die sitzt im DAX-Unternehmen und ist dort die CIO. Also wenn man diese Rollen oder Beispiele oder diese Modelle dann zur Verfügung stellt, dann sehen andere das auch und dann sind sie auch mutiger, den Weg selbst mal zu versuchen.
Ja, wir hatten bei Welke lange auch eine weibliche CPO,
wir hatten dann auch, ich glaube, wir hatten deutlich mehr Bewerbungen von weiblichen Entwicklerinnen als an jedes andere Vendor Startup-Unternehmen, was das rumgesprochen hat, ja? Und das fand ich schon sehr positiv. Aber um nochmal auf die Frage auch zurückzukommen, ich glaube, wenn wir so in den Anfang gehen, was müssen wir eigentlich als Gesellschaft tun? Ich glaube, zum einen, also ich kann nur von mir selber sprechen, mein Vater ist auch Ingenieur. Und mein Vater hat mich immer so erzogen, dass ich mit ihm zusammen zum Beispiel gelötet habe oder sowas, ja? Also ich habe mit Barbie-Kuppen gespielt, aber ich habe auch mit ihm gelötet und solche Modellsachen zusammengebaut. Und der hat mich immer so, der hat mir nie das Gefühl gegeben, du bist ein Mädchen, deshalb kannst du das nicht machen. Und meine Eltern haben mich da, würde ich sagen, sehr modern erzogen. Und da bin ich ihnen heute sehr, sehr dankbar für, weil durch meinen Vater hatte ich nie Angst vor Technologie. Der war so ein totaler Nerd, der war IBM. Also heute bist du Nerd, hat immer den heißesten Scheiß an Technologie angeschleppt. Und unser Haus war immer voll damit und wir mussten immer alles ausprobieren. Und ich musste immer dann, hier ist immer, du sagst, Mama, ich meine Videorekorder programmiert. Du musst dich damit jetzt beschäftigen und so weiter.
Deswegen bist du heute so erfolgreich, nennen wir Kindtext.de.
Ich glaube halt, durch die Erziehung habe ich nie Angst gehabt, mir sowas Neues anzueignen. Ich selber, ich programmiere ja nicht, aber ich habe ein gutes Verständnis, dass die Technologie funktioniert, ja. Und ich glaube halt so diese Angst davor, das kann man schon in der Erziehung haben. Glaube ich, dass man da bewusst ist. Und dann ist aber so, das haben natürlich uns Tochter, die haben wir auch versucht so zu erziehen, aber die hatte dann auch lange ihre Prozesse in Phase. Hab ich nicht schon gedacht, oh Gott. Dann war sie teilweise immer im rosa Türröckchen und Krönchen, wollte sie immer an, denn ich so, was habe ich denn gemacht? Und dann habe ich angefangen, mich für die Hackerschool zu engagieren, weil da lernte ich damals die Gründerin kennen. Ich war wirklich auch getrieben davon, dass ich mir Sorgen gemacht habe, dass meine Tochter irgendwie zu sehr in so eine Richtung abkriptet. Ja, Gott, das hier muss jetzt programmiert lernen. Und ich fand die Idee damals so toll. Und also heute ist meine Tochter gar nicht mehr so ein Gegenteil von Twinbondchen. Aber es ist schon, ich glaube, man muss schon manchmal auch so immer wieder reflektieren. Ja, und was kann man den Kindern mitgeben, damit die auch keine Angst vor Neuem haben, keine Technologie ist was Schwieriges, Fremdes und so weiter. Das ist auch ausprobieren mal für sich. Und weil man hat ja häufig, und da ist nämlich auch, in der Produktentwicklung wäre es eben auch sinnvoll, man hätte mehr Frauen. Weil gerade so im Gaming-Bereich, darüber werden ja viele Kinder, kommen ja dann eben quasi zum Programmierer oder in die Entwicklerszene. Es kommt über die Gamer-Szene. Aber die Games sind oft sehr auf Jungs geschnitten, so von den Inhalten her. Und ich glaube, da fehlt jetzt auch so ein bisschen an Spielen, die auch ja interessanter sind für Mädchen, ja. Damit man da eben auf mehr reingehen und so. Und da kann ich so unter Initiativen wie dem Neckarschool, die sind ja inzwischen schon sehr, sehr erfolgreich geworden. Das ist ja auch inzwischen ein richtiges Unternehmen. Das hat irgendwie mit einer Person und ein paar Freiwilligen, ja. Und das ist wirklich toll, dass die da gemacht haben. Und wir haben das als Weltpair jahrelang unterstützt und haben immer mit denen diese Kurse gemacht. Und meine Tochter musste einmal hingehen. Das hat sie da. Manchmal fand sie es nicht so toll, aber nachher hat sie aber für sich erkannt, weil wir haben dann einmal so kleine, so Weg-Mac-Sein, also wir haben dann so im Prinzip Bilder gebaut, ja, wie so Fake News, ja. Und dann weiß sie, was man da alles machen kann. Das wird schon toll. Ja, also ich glaube, sowas muss man schon, also eine Erziehung fängt viel an, ja.
Das stimmt. Also an der Stelle schöne Grüße an Julia Freudenberger von der Hacker School. Und ich glaube auch, wenn der Spruch möglicherweise etwas inflationär benutzt wird, you can't be what you can't see. Ich glaube, also da glaube ich weiterhin fest dran und es ist natürlich immer total wichtig, auch wie ihr sagt, wenn man in jungen Jahren da auch sozusagen alle Möglichkeiten, auch geschlechteruntypisch oder stereotypisch befeuert und natürlich auch Mädchen oder jungen Frauen alle Möglichkeiten aufzeigt, die gerade natürlich auch Richtung Technik, MINT-Fächer etc. Möglich sind. Und deswegen finde ich natürlich solche Initiativen und Programme, so wie ihr sie auch macht, Franz, natürlich ganz hervorragend. Aber lass uns, wenn wir jetzt so langsam auch zum Ende gucken, Franz, wenn wir uns jetzt zum Beispiel in 5 oder 10 Jahren nochmal wieder treffen würden, was würdest du dir denn wünschen, wie die Mercedes-Benz Mobility AG in Bezug auf Diversität, Gleichstellung aufgestellt ist? Ist da noch Luft nach oben? Wie sind sozusagen deine Vision oder dein persönliches Ziel als CEO in dem Bereich?
Also wenn wir über 5 Jahre nachdenken, dann bin ich im Ruhestand. In 5 Jahren, dann würde ich bewünschen, dass meine Rolle eine Frau übernimmt. Das wäre, sag ich mal, die sichtbare Thematik. Ich glaube, wo viel nachhaltiger ist, wenn wenn ich in den nächsten 5 Jahren das schaffe, gerade das, was wir da diskutiert haben, die Unconscious Bias, die Tabuthemen, dass man die in ein Umfeld bringt, wo man natürlich drüber sprechen kann, dass er da nicht das Gefühl hat, da ist irgendwas, ja. Und wenn man da eine Kultur schafft, eine Organisation auch befähigt, mit dem Thema umzugehen, dann ist das für, ich sag mal, das, was in 10 Jahren ist, das kann ich ja dann nur noch beobachten. Du wärst den Nährboden für was echt Tolles und was Spannendes. Also Vielfalt und die Möglichkeit, jedem die Chance zu geben, für was er ist. Und dass jeder nach statt den Sternen, also im wahrsten Sinne des Wortes, greifen kann. Am liebsten natürlich nach dem Mercedes-Benz, ja. Muss ich gleich hin, ne? Am selben Werbeslog bereit machen.
Wir hatten eigentlich noch so viele andere Fragen, ne? Wir haben jetzt so schön gesprochen und ich würde noch mal einmal gerne noch mal von deiner Meinung zu der aktuellen Situation noch mal so eingehen. Jetzt nicht bei Mercedes und generell, sondern McDonald's hat jetzt Diversity-Programm, dem war das irgendwie komplett, ganz viele US-Konzerne haben gesagt, nee, machen sie nicht mehr. Deutsche Konzerne, letzte Woche war hier von der Vicky Wagner heißt die hatte so eine Initiative.
Beyond Gender Agenda.
Beyond Gender Agenda, das war in Handelsblatt auch, es wurde eingestellt, weil sie sagt auch, ja, das ist gerade einfach das Thema, nimmt gerade ab an Zuspruch oder sowas. Sie hat leider, es musste jetzt aufgeben, ne? Was ich total schade finde, weil es war schon, ich fand das schon toll, was sie gemacht hat, weil sie hat schon für viel Sichtbarkeit gesorgt und ich glaube, dass wir das jetzt nicht aufhören dürfen, dieses Thema. Also, weil das würde uns, es würde einen Rückschritt bedeuten, meiner Meinung nach. Ja. Wie siehst du das?
Ich sehe 1:1 genauso. Ich sag mal, Inclusion und Diversity ist nicht eine Eintagsfliege, sondern nochmal, das ist eine, für Unternehmen, das ist die Reflexionsscheibe in einer Gesellschaft, wo wir operieren. Ja, und wir müssen Produkte entwickeln, die jedem gefallen. Wir müssen Ideen haben, die eine breite Menge haben. Also von daher, ja, die Politik kann einem zum Nachdenken bringen oder bringt einen zum Nachdenken, mich speziell. Aber das ist für mich gleichzeitig auch unter Antrieb, noch stärker mich damit einzubringen. Und man muss dranbleiben. Ich glaube, das ist die einzigste Antwort, die wir da geben können. Wir dürfen da uns nicht jetzt irritieren lassen.
Nein. Ich glaube auch, dass sich in Zukunft vielleicht Unternehmer und Unternehmerinnen deutlich mehr positionieren müssen, ja, als vorher, weil das irgendwie so dieser zur Haltung, man kann auch zu einer politischen Haltung sein. Ich meine, das Thema ist jetzt ja auch, ja, es ist ja, ich kann da auch nicht drüber reden. Ich habe keine Repressalien mit befürchten. Ich unterstütze die Volt-Partei. Und ich finde das gut, was die machen. Mich haben aber wirklich auch schon Leute gefragt, warum ich mich da so offen bekennen würde. Das sei doch auch vielleicht, es könnte ja mal passieren, dass das Pendel sich mal ändert. Und dann würde ich vielleicht, hätte ich vielleicht unter Repressalien jetzt leiden. Das fand ich irgendwie ganz krass. Also wenn ich jetzt immer so denken würde, dass ich jetzt so Angst hätte, dass was Falsches sage, das möchte ich nicht mehr. Und ich find's schon wichtig, auch, dass man sich auch im Unternehmen auch vor die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen stellt. Ja, weil wir haben hier auch, wir sind ein kleines Unternehmen, aber wir sind auch, ich glaube, 30 verschiedene Nationen. Gerade in so einem kleinen Unternehmen, ja, dass man auch wirklich sich klar, also ich positioniere mich hier ganz klar gegen jedes rechte Gedankengut, weil ich finde das schon schwierig. Ist das wohl vor ein paar Jahren, ich mir da auch keine Gedanken drüber gemacht, aber ich denke in letzter Zeit oft darüber nach. Das ist so, je mehr du eben auch Sichtbarkeit hast, desto mehr musst du auch irgendwie Haltung zahlen, ne? In dieser Zeit, in der wir gerade leben. Ne?
Ja, und ich sag mal, wenn wir in einer Demokratie leben und wo die Meinungsfreiheit ein wichtiges Gut ist, ja, dann gehört das auch einfach dazu. Ja, und von daher.
Ja, kann ich nur unterstützen. Ich glaube, dass das mitunter das valideste Werkzeug ist, was wir noch haben, uns ganz klar zu positionieren, gerade auch zu demokratischen Werten. Ich glaube auch, wenn man als Code of Conduct in einem Unternehmen auch einfach bestimmte Werte repräsentieren möchte, da sind natürlich auch klare Haltung oder klare Kante in dem Fall einfach sehr, sehr, sehr wichtig. Und ich glaube, dass das Thema Inklusion, Diversität mitunter ein wichtiger Baustein unserer Demokratie weiterhin ist, um die auch weltoffen und auch europäisch zu denken. Ich glaube, Europa heißt einfach eine gewisse Form von Vielfalt und die muss sich halt eben auch in Unternehmen weiter widerspiegeln. Jetzt stelle ich wirklich noch eine Abschlussfrage. Die geht auch an euch beide. Also wenn junge Frauen oder eine junge Frau jetzt euch fragen würde, ob sie eine Karriere in der Finanz-, Mobilitäts-, Tech-Branche einschlagen soll, welchen Rat würdet ihr dieser Person mitgeben?
Ich würde sie fragen, wann sie anfangen kann.
Sehr gut.
Wird auch sein Maß auf jeden Fall, weil also in Branchen, wo ganz viele Frauen sind, sind deine Chancen schlechter als umgekehrt. Also es macht auch so viel Spaß und es wird immer so, ich glaube, viele denken unter Tech oder auch Finanzbranche, man muss dann ein super Brain sein, man muss programmieren können, man muss Finanzer sein. Ich bin beides nicht, aber trotzdem macht es mir total viel Spaß, da zu arbeiten, ne?
Ja, und die Karrieren sind möglich. Es gibt da, glaube ich, sehr, sehr gute Vorbilder in dem Fall.
Ja, du kommst aus dem Theater und bist ja
genau.
In der Fintech.
Genau. Und manchmal gar nicht so unähnlich. Lieber Franz, liebe Miriam, ich danke euch ganz, ganz herzlich für dieses offene Gespräch. Ich hoffe, dass wir uns nicht 5 Jahre brauchen, Franz, bis wir uns mal wiedersehen. Und halt uns da bitte auf dem Laufenden, wie es bei euch weitergeht. Macht genauso weiter. Das sind ganz tolle Ansätze, die ihr da verfolgt. Und es hat mich sehr gefreut.
Danke dir, Nicole.
Danke dir, Nicole.
Dankeschön.